dass man gar nicht anderen Leuten sagt, dass man Polnisch sprechen kann oder so, weil man das dann einfach verheimlicht. Also dann ist es natürlich so, dein Schwarzsein, das ist etwas, was man da kannst, da hast du gar nicht die Wahl zu sagen, ich verändere oder assimiliere mich jetzt vielleicht mit dem Versuch, die Haare zu färben, aber da ist man einfach mehr damit konfrontiert.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho. Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute live vom Taz-Panther-Preis hier in Halle im Peisnitzhaus. Ich freue mich mal wieder bei uns in der Ecke unterwegs zu sein. Nicht in Berlin, sondern hier in Mitteldeutschland eine Veranstaltung begrüßen zu können, die wir, glaube ich, hier auch alle brauchen. Bei den letzten Taz-Panther-Preisen war ich sehr, sagen wir mal, niedergeschlagen. Ich hatte irgendwie keine Kraft mehr, keine Energie. Ich war ein Aktivist, der einfach irgendwie nicht gesehen hat, warum wir weitermachen sollen. Irgendwie wird es nicht besser. Und dann war ich letztes Jahr bei den Taz-Panther-Preisen und das hat mir so viel Kraft und Energie geschenkt, andere Leute hier in den Regionen zu sehen, in Ostdeutschland, die aktiv bleiben, die weiterkämpfen. Ne, gemeinsam waren wir wütend, gemeinsam haben wir geheult, gemeinsam haben wir uns über Politiker aufgeregt in den Talkrunden, die wir dort hatten. Und gemeinsam sind aber auch neue Ideen genau bei solchen Events entstanden. Und deswegen freue ich mich, dass ihr heute hier seid, dass wir nicht nur unsere Folge, die heute heißt Von Mauern, Müttern und Memoiren, wer erzählt hier eigentlich, da seid, sondern wir werden heute den Taz-Panther-Preis verleihen. Es gibt ein Konzert, es wird einen Talk geben zum Thema Clubkultur und danach dürfen wir dann natürlich auch noch ein bisschen tanzen mit einem DJ-Set. Ich bin Dennis Schiponder, der Podcast-Host von Mauerecho. Da seht ihr meine Co-Moderatorin, die jede zweite Woche mit mir moderiert. Und ich bin Podcaster, Moderator, Diversity Manager, politischer Bildner und irgendwie, jetzt fange ich an, auch so ein bisschen Journalist zu werden, glaube ich. Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei ganz tolle Gäste einladen konnte oder für diese Veranstaltung gewinnen konnte. Einmal ist es Alice Hasters. Sie ist Autorin und Journalistin. Schärfste Beobachtung von Identitätskrisen. Sie ist eine schwarze Frau, die in ihrem Buch geschrieben hat, dazugehören war für sie nie eine Selbstverständlichkeit. Sie hat das Buch, also durch das Buch, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht wissen, ist sie berühmt geworden sozusagen. Oder damit bist du auch Vorkämpferin sozusagen der Black Lives Matter Bewegung in Deutschland geworden. Zumindest würdest du dazu immer gemacht, habe ich in vielen Interviews gelesen. Und ihr zweites Buch ist Identitätskrise. Das passt sehr gut zu unserem Thema. Herzlich willkommen, Alice Hasters. Und unser zweiter Gast ist Aaron Buchs. Er hat die DDR nicht erlebt, hat sich aber nackt auf die Suche nach seiner Familiengeschichte in der DDR gemacht. Nackt in die DDR durchforstet er die Geschichte seiner Familie mit allem, was dazugehört. Schweigen, Stolz und Widersprüchen. Er zeigt in seinem Buch, dass Geschichte nicht nur in den Geschichtsbüchern stattfindet, sondern auch mitten in unserem Leben. Herzlich willkommen, Aaron Buchs. Wie geht's euch heute?
Gut.
Gut.
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich bin heute das erste Mal wieder Bahn gefahren seit 4 Monaten. Ich war vorher nicht in Deutschland und in Ostdeutschland, deswegen bin ich sehr, sehr froh, gleich in dieser wunderschönen Stadt zu sein.
Ja, ich bin auch das erste Mal, glaube ich, in Halle. Deshalb yay.
Unsere erste Kategorie ist immer die Top dieser Woche. Weil wir wollen ein positiver und konstruktiver Podcast sein. Und deswegen gucken wir uns mal nicht die negativen Nachrichten an, sondern was gab es denn auch Positives die letzte Woche? Aaron, ist dir irgendwas Positives an Erinnerung geblieben? Ne, das kann persönlich sein, das kann was aus den Nachrichten sein, kann was Ost-West-Themen betrifft sein.
Ja, was sehr schön ist, was vor 6 Minuten angefangen hat. Und zwar in meiner Heimatstadt Wernigerode im Harz findet heute der CSD statt. Und der sollte erst, es gab da ziemlich Gegenwind, dass er eben nicht stattfinden sollte. Die CDU von Wernigerode fand das bedenklich, weil Pfingsten ist. Und deswegen wurde geschrieben, Während die Teilnehmer dabei für mehr Toleranz demonstrieren wollen, müssen sich Autofahrer und Besucher der Innenstadt auf Einschränkungen einstellen. Und ich denke, das ist ja okay. Und ich freue mich sehr, dass der CSD stattfindet und finde das sehr beachtlich von den Leuten, die das organisiert haben mit dem Gegenwind. Und ich wünsche viel Support zu allen nach Wernigerode.
Super toll. Ich glaube, wir brauchen gerade jeden kleinen CSD, den es irgendwie im ländlichen Raum, der organisiert wird und der diesem Rechtsruck entgegensteht. Alice, fällt dir was ein?
Ja, ich hätte vielleicht vorher recherchieren müssen. Ich bin gerade in so einer Schreibphase und habe wenig Kontakt zur aktuellen Außenwelt. Das Einzige, was ich so richtig mitbekommen habe, ist, dass Elon Musk und Trump sich zerstritten haben, was vielleicht auch keine schlechte Sache ist. Deshalb ist es das Einzige, was ich jetzt gerade dazu beitragen kann.
Nee, ist doch auch, das ist doch auch gut. Also, weil am Ende kann man sich mal gucken, er schickt die NASA nicht mehr hoch.
Ich finde es schön, dass sich jetzt das Blatt wendet, weil es hieß ja immer, die Linke, die zerfleischt sich immer selbst und die Rechten, die sind so geeint und jetzt ist es vielleicht Zeit, dass sich das wendet, die Verhältnisse sich ändern.
Ja, und vielleicht ist es ja auch schon so das Ende vom Anfang, dass es so langsam die Fassade bröckelt, dass es halt eine Weile gut gehalten hat und ich hoffe einfach.
Eigentlich war es relativ voraussehbar, oder? Dass ich dieses Bleibchen irgendwie nicht lange verstehen werden. Aber ja, jetzt ist es soweit, Hova.
Cool, ja, diese Woche habe ich, glaube ich, auch was, sonst lasse ich ja den Gästen den Vortritt. Wir drehen nämlich gerade mit dem MDR so eine kleine Reportage und wir waren in meiner Heimatstadt, das ist in Senftenberg, auch so eine kleine Mittelstadt. Und man hat ja von Brandenburg Schule immer so ein bisschen Burg in Erinnerung, dass da alles so schlimm und furchtbar war. Und jetzt war ich an meiner alten Schule und ich sehe dort, passiert genau das ganze Gegenteil. Die haben auch was richtig gemacht, was in der Gesellschaft nicht funktioniert. Schon in dem Moment, wo es anfängt, braun zu werden, ne, wo nicht nur Betroffene davon berichten, sondern sie haben die Schüler so gebildet, dass auch wenn Rassismus, wenn Diskriminierung wahrgenommen wird, dass das sozusagen eine Meldung macht und dann gibt es Direktgespräche mit den Eltern. Also bevor da irgendwas in diese Schulkultur, die super schön ist, reingeht, wird da direkt eingegriffen. Und die haben ganz viele Demokratieprojekte. Die Älteren zeigen den Jüngeren, also machen für die Ausstellung, zeigen denen. Die haben zusammen ein Buch geschrieben. Ich finde das also richtig krass, weil das ist nämlich alles, was wir damals nicht so hatten oder auch das Wissen dazu überhaupt gar nicht hatten. Rassismus hätte ich wahrscheinlich teilweise gar nicht gesehen, wenn es nicht ein körperlicher Angriff gewesen wäre zu der Zeit. Und ich finde das schön, dass es diese Gegenbeispiele gibt, von denen viel zu wenig berichtet wird. Dann kommen wir jetzt in die zweite Kategorie und das ist das Mauergeflüster. Und ich finde es erstmal, glaube ich, nochmal spannend, weil wir reden ja heute sozusagen über die Aufarbeitung von literarischer, auch Familiengeschichte, wie ihr euch positioniert, damit wir das vielleicht auch nochmal einordnen können im Rahmen dessen, in eurer Identität sozusagen.
Also in diesem Buch geht es auch sehr darum, dass Identität eben kontextabhängig ist. Und deshalb ist halt die Frage, in welchem Kontext man diese Identität abruft. Ich würde sagen, jetzt hier auf dieser Bühne im Rahmen dieses Podcasts würde ich mich schätze ich die Marker, die wichtig sind in meiner Identität, sind eben eine schwarze Frau aus Westdeutschland.
Und Autorin.
Und eine Autorin, natürlich. Das definitiv.
Ja, und ich denke, was auf dieser Bühne für mich wichtig wäre, ist, dass ich weißer Nachwende-Cis-Ostdeutscher Mann bin. Lange mir eigentlich bis vor ein paar Jahren überhaupt noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was, glaube ich, auch sehr sinnbildlich ist für die ganze Geschichte. Ja.
Aber was ich noch spannend finde, ist ja auch so ein bisschen, es wird ja immer dieses Bild gezeichnet von Ostdeutschen, eher bildungsfernen Menschen. Wir sind ja alle aus so einer Arbeitergesellschaft entstanden sozusagen oder hervorgegangen. Und da hatten wir im Vorgespräch auch nochmal so ein Gespräch, dass es bei dir ja nicht so eindeutig ist, Alice, wie du dich da zum Beispiel mit einordnen kannst. Weil mir auch schon meine ersten zwei Gäste waren Gregor Gysi und Gerda Hasselfeld. Er Linker, ne, aus der DDR, sie CSU-Bauministerin gewesen unter Kohl, also zur Wende. Und die Erwartungen, die man aber sozusagen an deren Biografien hatte, die waren so umgedreht. Sie kam aus einem einfachen Gasthaus und er ist ja schon immer in so einer gewissen Prominenz auch mit seinem Elternhaus aufgewachsen. Und das finde ich bei euch eigentlich auch nochmal so ein bisschen spannend, weil deine Mutter war ja eine Ballerina.
Sie war professionelle Tänzerin bei Pina Bausch, bei einer Kompanie aus Wuppertal. die relativ bekannt ist. Und in den 70er, 80er Jahren, wo sie da getanzt hat, auch ziemlich bekannt war. So. Und eben, das ist ein prestigereiches, also ein Job, der viel Ansehen bekommt, aber wo jetzt auch nicht viel Geld oder Sicherheit rausspringt, vor allen Dingen, weil man dann auch, also die Karriere ist so mit Mitte 30 dann auch schon beendet. Ne? Und dann hat sie natürlich weiter Theatersachen gemacht, aber letztendlich, und mein Vater hat Sport studiert und ist dann Theaterpädagoge geworden. Und das ist halt eben, es ist so ein Raum, wo es relativ hohes kulturelles Kapital gibt, aber das Geld einfach nicht da war. Das heißt, wir haben nicht viel Geld gehabt, aber trotzdem ziemlichen Zugang zu vielen, sag ich mal, kulturellen Institutionen, die oft mit, ja, sag ich mal, so einer bürgerlichen oder Oberschicht in Verbindung gebracht werden. Und das macht mein Erleben so ein bisschen schwer in diese oftmals gedachte, es gibt die reichen AkademikerInnen und dann gibt es die ja eher prekär lebenden ArbeiterInnen. Da ist es halt schwer einzuordnen. Aber ich bin eh schwer einzuordnen. Und das ist eins von vielen Dingen, die so ein bisschen mehr Erklärung brauchen.
Na, aber und dein Urgroßvater?
Nee, mein Urgroßonkel, genau. Urgroßonkel. Ich hab, das ist ganz, ganz schön, dass ich auch gerade darüber hier in Halle sprechen kann, weil mein Urgroßonkel ist vielleicht einigen hier auch ein Begriff von dem Namen, das ist Willi Sitte gewesen. Und der war Verbandspräsident des Verbandes Bildender Künstler in der DDR, Funktionär, Mitglied im Zentralkomitee der SED und Kulturfunktionär und Künstler vor allen Dingen auch. Und ich kannte ihn überhaupt nicht. Und obwohl er 2013 gestorben ist, da war ich 16. Aber meine Oma kannte ihn sehr gut, hatte den gleichen Mädchennamen wie er und meine Mutter hatte bei ihm Zeichenunterricht. Aber es war eigentlich gar kein Thema in meiner Familie und ich bin auch nicht in einem KünstlerInnenmilieu aufgewachsen, sondern meine Eltern haben studiert, sind nach der Wende, waren 18, 19, 17, 18, sind zuerst, waren kurz im Osten, sind aber dann nach Hannover gezogen und also deswegen hat auch dieses Thema Ost und West für mich überhaupt eigentlich lange Zeit gar keine Rolle gespielt und auch nicht die Frage nach ArbeiterInnen oder eben AkademikerInnen. Ich kann sagen, für mich war das eher so völlig selbstverständlich, aufs Gymnasium zu gehen und dann auch Abitur machen zu wollen. Mein Bruder war der Einzige, der da so ein bisschen rausgefallen ist. Als ich dann recherchiert habe für mein Buch, habe ich festgestellt, dass die Milieus, in denen meine Eltern aufgewachsen sind, ganz unterschiedlich waren. Mein Vater aus einer ArbeiterInnenfamilie und das hat aber keine Rolle gespielt in meinem Aufwachsen eigentlich, beziehungsweise nicht bewusst. Zumindest kann ich sagen, bis ich mich dafür selbst interessiert habe.
Und also du hast ja jetzt schon mal so ein bisschen angefangen, damit die Leute, die vielleicht die Bücher auch noch nicht gelesen haben, wollt ihr noch mal kurz zusammenfassen, worum es in euren Büchern ging?
Genau, also ich kann vielleicht kurz daran anschließen, weil es ist eigentlich das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich finde es ganz gut, dass du den Titel richtig gesagt hast, Nackt in die DDR. Manche sagen Nackt in der DDR. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Ich war auch kurz irritiert,
weil ich hatte meine Veranstaltung mit meiner Oma zusammen, über die es auch in dem Buch sehr viel geht, weil sie noch lebt und mich sehr in diese Geschichte reinholen konnte. Ich habe ein Bild gefunden, oder beziehungsweise habe ich es nicht gefunden, sie hat es mir einfach gezeigt, um das ein bisschen zu entmystifizieren hier. Und das war von Willi Sitte. Und ich habe mich dafür sehr interessiert, weil hier gerade eine Ausstellung war in Halle zu seinem 100. Geburtstag, 2021 war das. Und da ging es sehr um seine sehr zwiespältige Person, wie sie rezipiert wurde zwischen Funktionär, aber gleichzeitig auch Künstler, Verbandspräsident, der Aufträge verteilt hat, über Karrieren entschieden haben soll oder auch Karrieren verhindert haben soll. Und ich kannte gar nichts davon. Ich habe mich nicht mit der DDR beschäftigt und bin diesem Leben und meiner Familiengeschichte nachgegangen mit ihr. Und dann gab es eine Veranstaltung, die den falschen Titel hatte, nämlich Nackt in der DDR. Und man hat gesehen, dass manche gedacht haben, und das stand Nackt in der DDR und dann der Name meiner Großmutter. Und das war so ein bisschen, wirkte so ein bisschen komisch so. Also bis jetzt gerade, was wird das für eine Veranstaltung? War irreführend, aber ja, darum der Titel Nackt in die DDR. Und das ist die Geschichte eigentlich.
Ja, Identitätskrise ist ein mehrdeutiger Titel, aber es ist gar nicht so einfach zusammenzufassen. Deshalb hat das Ding auch keinen Untertitel, weil ich selber nicht weiß, wie man das zusammenfassen kann. Aber letztendlich ist es ein Nachdenken darüber, wie persönliche, private Identitätskrisen eigentlich ein Symptom sind von großen politischen Umbrüchen, Krisen und Veränderungen, die wir aber leider nicht auf dieser Ebene verhandeln, sondern oft eben das wieder runterbrechen auf so private Identitätskrisen. Und erstmal wollte ich das schreiben, weil ich ja in meinem ersten Buch über Rassismus geschrieben habe und in dem Zuge, in der Begegnung und in der Diskussion und auch im Zuge von 2020, wo die Black Lives Matter Bewegung hat, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen habe, meinte, viele Identitätskrisen zu sehen, wenn es darum ging, sich mit Rassismus zu konfrontieren, also was da irgendwie rausgebrochen kam aus manchen Leuten, dann dachte ich so, ah, ist interessant, da bricht irgendwie ein ganzes Selbstbild zusammen. Das war so der erste Ansatz, aber dann ist es relativ schnell sehr viel weiter, habe ich es weitergefasst, weil ich auch gemerkt habe, ich kann mich ja auch aus dieser Identitätskrise nicht rausrechnen, weil ich bin ja genauso betroffen von den Krisen und vom Wandel und meine Selbstkonzeption hängt genauso davon ab, dass ich mich in bestimmten Systemen begreife. Und wenn ich so ganz ambivalent sage, bestimmten Systemen und so weiter, musste ich auch erstmal rausfinden, was ist das denn, was ich überhaupt meine? Dieser Rahmen, in dem wir unser Selbstbild konstruieren, und bin dann dabei gelandet, dass ich den Westen meine. Also den Westen als Geschichte, als System, als Rahmen, in dem wir uns irgendwie bewegen, der halt viele Risse, Brüche, Unlogiken hat und wirklich einfach auch nicht wirklich die Frage klären möchte, wie das eigentlich alles weitergehen soll, weil es geht irgendwie nicht weiter in der Logik, in der wir gerade sind. Und ja, darum geht es in Identitätskrise.
Und also ich meine, wenn du jetzt ein ganzes Buch über Identitätskrisen geschrieben hast, wie würdest du denn eine Identitätskrise sozusagen definieren?
Also in meinem Buch definiere ich Identitätskrise, also ich definiere Identität als eine Erzählung, eine Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt. Und eine Identitätskrise ist quasi die Feststellung, dass diese Geschichte nicht mehr aufgeht, weil man mit einer anderen Realität, einer anderen Perspektive konfrontiert ist, die diese Geschichte quasi unlogisch macht. Und was man dann machen, also was dann meistens passiert, ist, dass man nochmal die Vergangenheit reevaluiert, dass man im schlechtesten Fall die Realität verneint und nicht annehmen möchte. Und diese Dynamik sehe ich sehr stark auch in der Gesellschaft als größeres Thema.
Und ihr habt euch ja sozusagen euren Familiengeschichten auch literarisch genähert. Hat das bei euch zu Identitätskrisen geführt sozusagen? Auch wenn du jetzt sagst, zwar die westliche Welt, aber ne, es sind ja trotzdem Geschichten, die man sich über sich selbst auch erzählt hat. Kam es da zu Clash mit dem, was du eigentlich von dir selbst gedacht hast? Oder genau, und dann Aaron gerne auch nochmal aus einer anderen Perspektive.
Naja, also die Identitätskrise wird mir ja schon zugeschrieben. Also die wird einem ja als schwarze Person in Deutschland, als Person mit einem weißen und einem schwarzen Elternteil sehr gerne auch zugeschrieben. Oder jegliche marginalisierte Person ist quasi die, die eine Identitätskrise hat, sozusagen. Und ich wollte das auch deshalb auch ein bisschen umdrehen und sagen, hey, wir sind nicht die Einzigen, die eine Identitätskrise haben und sind vielleicht in manchen Fragen oder in manchen Herausforderungen, fängt es an zu regnen.
Ja, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, aber es geht schnell wieder weg, ich bin mir ganz sicher. Positiv
sollte
manifestieren.
Da noch drei Plätze, falls ihr euch umsetzen müsst, glaube ich. Ich bin es ja quasi eigentlich gewohnt, mit meiner Identität irgendwo an so, also dass die Identität nicht so ganz aufgeht oder dass die Zugehörigkeit irgendwie nicht so ganz, meine Identität irgendwie keine wirklich eindeutige Zugehörigkeit bietet, dass weiß ich ja eigentlich schon. Es ist, glaube ich, eher eine Neuigkeit, dass es für viele Leute mittlerweile auch so ist. Also, dass so was wie Zugehörigkeiten, Eindeutigkeiten einfach aufgelöst werden. Also von daher war ich eigentlich ein bisschen, also würde ich sagen, war ich einfach eher, also natürlich, ich war selber in einer Identitätskrise auf jeden Fall, weil ich einfach irgendwie gerade sehr in so einem Weltschmerz steckte. Aber zumindest diese Annahme, dass irgendwas mit der Identität oder mit unseren Erzählungen nicht funktioniert, die trage ich eigentlich ja schon die ganze Zeit mit mir. Genauso wie, und deshalb fand ich es auch so interessant, das nicht in diesen Themen in dem Rahmen von Rassismus zu besprechen, sondern auch im Rahmen vom Westen, weil eben mein Vater kommt aus Deutschland, meine Mutter kommt aus den USA. Es ist eigentlich meine Biografie, meine Geschichte ist eine sehr westliche Geschichte, wie es meine Vorfahren sind, so schon seit hunderten Jahren im sogenannten Westen, aber dennoch werde ich ja nicht als westlich anerkannt oder gesehen oder auch besonders die Geschichte meiner Familie mütterlicherseits ja auch nicht. Und deshalb ist die Geschichte, die nicht aufgeht, jetzt auf dem Westen überzogen, damit, das bin ja sozusagen ich. Also ich bin das Unlogische in der Geschichte sozusagen. Und deshalb, ja, da kam das eher her.
Und wie ist es bei dir, Aaron? Kannst du da Parallelen zu deiner Reise durch die Vergangenheit machen oder deiner Identität, deinem Bewusstwerden, deiner Sozialisierung?
Deswegen habe ich es, glaube ich, am Anfang gesagt. Ich finde es übrigens sehr metaphorisch gerade, dass es jetzt, während wir von Identitätskrise reden, dass es so anfängt zu regnen und das ist so eine, aber es ist irgendwie...
Der Himmel weint.
Aber ich finde das eigentlich bei mir, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, dass ich in einer Position war, wo ich mir, glaube ich, noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, weil ich auch einfach als weißer Cis-Mann in Berlin gelebt habe und jetzt vorher das eben keine Rolle gespielt hat für mich, ob jetzt das jetzt Ost oder West oder welche Identität ich jetzt habe. Ich fand das eher sehr spannend. Das war auch irgendwie, glaube ich, war auch relativ jung, als ich weggezogen bin von zu Hause. Also relativ normal für Leute, die wegziehen aus dem Harz, also 19, aber war lange eigentlich keine Rede davon. Und wo ich am meisten gerade mir Gedanken über den Identitätsbegriff mache, bei mir ist ja im Thema Ost und West. Das war für mich lange Zeit so, es gab halt jedes Jahr den Tag der Deutschen Einheit und dann gab es Dokumentationen auf Phoenix und die waren irgendwie alles sehr positiv und es war auch einfach für mich abgespeichert, das ist gut, das ist so passiert, das ist, vorher war alles sehr, sehr schlecht und jetzt gab es dann die Einheit und das ist gut so und wer jetzt sich über Ost und West Gedanken macht, das ist eigentlich seltsam. Also das ist so rückwärtsgewandt und das ist komisch. Das war so lange Zeit meine Ansicht, die ich hatte, bis ich eben angefangen habe, dazu recherchieren zu diesem Buch. Ich wollte einen Artikel eigentlich erst schreiben über Willi Sitte, weil ich das interessant fand, dass ich mit ihm verwandt war und irgendwie sein Leben interessant war und wollte eine Reportage schreiben und wurde dann aber dazu interviewt von der Zeitung und wurde dann noch gefragt, wie ich das eigentlich sehe, so dass jetzt sich jüngere Menschen eben bewusst werden, ostdeutsch zu sein. Und da habe ich noch total abwehrend reagiert und habe so gesagt, das ist doch, ich weiß noch, ich gesagt habe, die haben sie doch nicht alle, was soll das? Und gemerkt, als ich das dann nochmal gelesen habe, wie viel sich da geändert hat. Aber das war so wirklich so ein, ich kann es mir nur so erklären, dass ich das sehr aufgenommen habe in so einer Prägung vielleicht auch, weil das eben bei meinen Eltern, meinen Großeltern eigentlich keine Rolle gespielt hat und eigentlich auch vielleicht so ein Wunsch war, dass es keine Rolle mehr spielt, was ich jetzt ganz oft beobachte, weil jetzt, wo ich eigentlich über fast nichts anderes nachdenke jeden Tag, finde ich sehr auffällig, wenn ich in Gesprächen bin, gerade mit älteren Menschen, wo immer der Satz kommt, ja, aber das spielt doch für euch keine Rolle mehr. So, das ist immer so wie so eine vorauseilende Attestierung schon. Und ich glaube gar nicht, dass das so ein wirklich eine krasse Ignoranz ist oder feindlich gemeint ist, sondern dass jetzt eher so wie so ein Wunsch ist, das muss doch für euch keine Rolle spielen, wir sind doch alle gleich und es gibt doch keine Unterschiede und wieso, ihr müsst euch doch dafür jetzt nicht euch so labeln. Dabei ist es eigentlich für mich was sehr, sehr Interessantes gerade. Es ist ein sehr interessantes Feld, das für sich auch in Anspruch zu nehmen auch und auch zu merken, dass es gerade bei Menschen, die so alt sind wie ich ungefähr oder noch ein bisschen älter, so alt wie du und die jetzt die DDR nicht miterlebt haben, aber die sich jetzt dafür so interessieren, für diese Vergangenheit, aber auch zu merken, okay, dass diese Zeit natürlich Spuren hinterlassen hat und dass es auch nicht ein abgeschlossenes Nachdenken über den Osten gibt. Das finde ich gerade sehr interessant und aber auch dieser Begriff Ostidentität. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe dann wie so eine zweite Entwicklung nochmal losgemacht und auch so eine zweite Emanzipation von meinen Eltern irgendwie so, weil ich saß dann mit einer Freundin aus Hamburg bei meinen Eltern beim Abendessen und ich habe dann angefangen, dieses Thema auf den Tisch zu bringen und habe gesagt, ja, wieso sie eigentlich leugnen wollen, dass sie ihre Ostidentität irgendwie, dass das doch irgendwie eine Rolle spielt, haben sie aber die ganze Zeit mir erklärt, diese Ostidentität gab es für uns nicht, das ist nach der Wende passiert. Und das hat sie dann irgendwann welche Blüten getrieben, dass ich meinem Vater dann gesagt habe, ja, aber du kannst auch einfach froh sein, dass du so ein sicheres Umfeld hattest mit mir und Mama und meinem Bruder. Und er hat gesagt, ja, aber dafür habe ich auch ein bisschen was für getan. Also ich habe das so umgedreht, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr gemerkt habe, dass die beiden mich ja auch geprägt haben. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, dass sie für sich nicht das Claim, ostdeutsch zu sein, aber ich schon. Und das ist sehr, ja, aber es ist ja sehr spannend noch für mich.
Aber ist es nicht auch so Teil, also in meiner Auseinandersetzung mit dieser ganzen Ost-West-Thematik habe ich irgendwie so, naja, sagen wir mal so, ich vertrete die These, dass Deutschland ja immer so dargestellt wird, als wären wir jetzt Aufarbeitungsweltmeister. Und ich sag immer, nee, ich habe das Gefühl, das stimmt nur zum Teil, weil wir irgendwo auch VerdrängungsweltmeisterInnen sind, so. Und gerade wenn man so in die Forschung guckt, dann sagt man ja auch immer, es braucht zwei Generationen, bis man sozusagen gesellschaftliches, größeres Unrecht aufarbeiten kann. Weil davor sind die Generationen, die das selbst erlebt haben, noch viel zu nah dran. Deswegen gab es ja die 68er-Bewegung und wir sind jetzt eigentlich sozusagen die neumodernen 68er der Einheit sozusagen, die sich jetzt Fragen stellen, was habt ihr denn gemacht? Weil wenn ich mir dein Buch zum Beispiel angucke und es gibt da eine Perspektive, es gibt da eine Stelle, wo du mit deiner Mutter redest und ungefähr so ist jedes Gespräch mit meinen Eltern auch verlaufen. Die wollten auch nicht drüber reden so richtig oder es fiel ihnen schwer. Sie hatten nicht die richtigen Worte und ich war nicht so geduldig wie du. So bei uns artet das dann immer ein Streit aus irgendwie. Und das fand ich irgendwie interessant, weil es ja auch, also ne, bei meinen Eltern ist es zum Beispiel auch aus den 90er Jahren eine Überlebensstrategie, Sachen loszulassen. Und ich hatte früher, als ich jünger war, noch nicht die Zeit, noch nicht die Geduld, noch nicht das Verständnis und auch die Liebe für, also die Liebe schon, aber nicht so dieses, woher kommt das bei meinen Eltern? Ja, auch diese Nachsicht, dass die halt andere Strategien entwickelt haben als ich. Habt ihr das Gefühl, dass das, also ich glaube, du, Aaron, hast es ja in deinem Buch beschrieben, aber habt ihr beide das Gefühl, dass das auch so ein natürlicher Prozess ist, dass im Kindwerden, dass man irgendwann mal nachfragt und dann nochmal so in der Familie viel durcheinander gewirbelt wird?
Ich habe mich eigentlich gefragt, nachdem ich dann gemerkt habe, ich habe immer gedacht, also ich bin vielleicht aufgewachsen, wie viele, vielleicht ging es anderen im Osten aus, aber ich hatte irgendwie, dadurch, dass ich die DDR hauptsächlich im Schulunterricht hatte, hatte ich, weil ich meine Eltern ziemlich nett finde oder sehr, sehr lieb habe, habe ich immer gedacht, ja, meine ganze Familie, das waren alles Dissidenten, die hatten damit überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich aber, als ich dann ein bisschen was über meine Familiengeschichte mitbekommen habe, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt. Und ich habe bei meiner Mutter besonders, also ich hätte mit meiner Mutter natürlich irgendwann gesprochen, aber eigentlich war die treibende Kraft, die mich dazu gebracht hat, wirklich das Interview mit meiner Mutter zu führen, mein Vater, weil er das gemerkt hat, dass ich da so ein bisschen Berührungsängste hatte, weil ich gemerkt habe, dass meine Mutter nicht so gerne darüber spricht, weil sie ein viel größeres Anecken mit dem Staat hatte als mein Vater in der Abiturphase und da auch einfach gesagt hat, sie will auch nicht darüber reden, was jetzt das mit ihrer Persönlichkeit gemacht hat, nachdem ich sie 4-5 Mal gefragt hat, weil sie gesagt hat, sie will diesem, wie sie gesagt hat, scheiß System nicht noch die Kraft geben, etwas mit ihr gemacht zu haben. Und dann dachte ich mir, okay, ja, aber so funktioniert es halt nicht. Aber das konnte ich ihr ja auch nicht so sagen. Und es hat einfach gedauert eine Weile und auch sehr viele Auseinandersetzungen gebraucht. Und aber inzwischen hat sie mir auch, sie hat nämlich gleichzeitig, was ich so interessant fand, in dieser Zeit 89, 90 so ihre ganzen Tagebücher aufgehoben und hat gesagt, als ich sie dann gefragt habe, weil ich dachte, okay, ich frage sie einfach, aber wird wahrscheinlich Nein sagen, aber dann hat sie gesagt, ja, du kannst es gerne lesen. Und also es hat dann gebraucht, so nach 1-2 Jahren, dass ich gesagt habe, okay, wir können darüber sprechen. Und das fand ich sehr, weil man hat gemerkt, es hat erst auf Widerstand gestoßen. So bei meiner Oma war es ganz anders. Sie hat gesagt, ja, wir können über alles reden. Und das haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie das dir ging, ob du so eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, dass das so mit den Unterschied zwischen der Großelterngeneration und der Elterngeneration, also wenn du diese Gespräche geführt hast.
Ja, also ich finde es voll spannend, das zu hören, weil es natürlich, also weil es, glaube ich, gar nicht so ein Aufarbeitungs-, überhaupt so eine Anforderung gibt an die Elterngeneration jetzt in Westdeutschland, irgendwas aufzuarbeiten. Die fühlen sich eher so, als ob es ja quasi, wenn es was aufzuarbeiten gibt, dann vielleicht die Kontinuität aus der NS-Zeit, die sich aber dann, aber so letztendlich habe ich ja auch das Gefühl, dass da so, dass es irgendwie erstmal schwer ist, das überhaupt anzusprechen oder einzugrenzen, was es denn war aus einer westdeutschen Perspektive. Aber was ich schon interessant finde, ist diese, also in meiner Familie ist es viel mehr verbunden mit der Migrationserfahrung meiner Mutter, also dass wir eben dann, wie das war, also wie die Rassismuserfahrung war, wie das vielleicht auch in meiner Familie auch stattgefunden hat und so weiter. Also darüber wird das viel mehr verhandelt als über, sag ich mal, die gesellschaftlich, also darüber werden natürlich dann auch die gesellschaftlichen Verhältnisse verhandelt, aber es hat natürlich irgendwie so ein, es ist so eine ganz andere Zugang oder Diskussionspunkt. Aber wo ich auch schon so eine Gemeinsamkeit sehe, und das, so fängt eigentlich auch das Buch an, ist, dass, also ich bin 89 geboren und ich habe schon das Gefühl, dass es auch so eine Art, also dass meine Generation schon auch mit diesem Art von, hier ist das Ende der Geschichte und wir fangen jetzt ganz neu an und ihr seid jetzt so quasi postgeschichtlich. Mhm. Es gibt keine, ihr müsst euch nicht mehr quasi um Geschichte kümmern oder ihr müsst sie auch, ihr lebt auch außerhalb von ihr und so weiter. Dass das auch so war. Also, dass man, und dass es erstens natürlich komplett unlogisch ist und überhaupt nicht funktioniert und dass man, dass dann die Eltern aber auch vielleicht fast überrascht waren von diesem Bedürfnis, einen roten Faden zu sehen und eine Kontinuität zu sehen und eben das nicht akzeptieren zu wollen, dass man sagt, okay, die Geschichte fängt quasi 89 an und dann, und davor war gar nichts. Also diese, dass man, ich glaube, diese Perspektive war so ein bisschen herausfordernd, also für unsere quasi Millennial-Gen-Z-Perspektive auf die Vergangenheit.
Ja, ich würde sagen, was mir dabei eingefallen ist, ist, dass, weil vorhin dieser Begriff 68 gekommen ist, ich glaube, was bei mir zumindest auch nicht zu unterschätzen war, war, dass ich mich lange Zeit auch gar nicht so richtig berufen gefühlt habe zu fragen oder dann, als ich gemerkt habe, dass ich mich für diese Vergangenheit interessiert habe, obwohl die so super spannend ist und eigentlich das Spannendste ja bei Diktaturen oder auch bei generell bei Geschichte, glaube ich, die der persönliche Zugang erstmal ist und auch der am schwierigsten ist, was glaube ich bei 68 auch viele umgangen haben, zwar auf die anderen Väter zu schauen, auf die anderen Täter, aber nicht auf die eigenen, ist dieser eigene Zugang in die Geschichte, dass ich lange Zeit immer gedacht habe, ja, wenn ich da jetzt frage, dann kommt die Zurückweisung. Also dann kommt quasi, dann wird nicht drüber geredet, aber dabei ist das Gegenteil passiert und zwar dann mit Widerständen und mit Emotionen, aber es gab nicht so wie dieses klassische Bild, so jetzt wird die Hand auf den Tisch gehauen, und gesagt, darüber reden wir hier nicht, so dass das ist nicht passiert und ich glaube, dass es trotzdem so eine eigene Vorsicht auch gab, vielleicht auch so unbewusst, vielleicht Sachen herauszufinden, die man, wo dann, glaube ich, unsere Geschichten sich sehr unterscheiden vielleicht, aber das fand ich sehr, sehr interessant eigentlich.
Aber sind es dann vielleicht auch die Anfänge? Weil, also, to be honest, natürlich hat mich schon immer interessiert, nee, das stimmt nicht. Als ich so 16, 17 war, 18 war, glaube ich eher nicht. Aber dann, als ich angefangen habe, so über Rassismus nachzudenken, kam dann darum, wie haben eigentlich meine Eltern Rassismus erlebt? Irgendwie haben wir nie drüber geredet. Was war eigentlich in der DDR? Wie war das eigentlich bei denen in den 90er Jahren? Weil die ganzen Erfahrungen, die ich mit Nazis gemacht habe, die habe ich weder mit meiner Familie noch in der Schule noch irgendwo besprochen. Das habe ich mit mir selbst ausgehandelt. Und dann habe ich nämlich über Veranstaltungen, die ich gemacht habe, über andere VertragsarbeiterInnen gelernt, also ganz viel darüber gelernt, wie meine Eltern das wohl damals in ähnlicher Art und Weise gemacht haben. Und dann kam erst überhaupt dieser Mut, sich mit meinen Eltern auseinanderzusetzen. Glaubt ihr, das ist so ein natürlicher Prozess, dass man erstmal woanders gucken muss, um überhaupt auch, also ich hatte ja auch keine Sprache ganz lange, ich hatte ja auch gar kein Wissen so. Und du hast ja auch gesagt, dass du keine Ahnung von der DDR hattest. Du hast sozusagen mit der Recherche gelernt und das musste dann erst kommen.
Naja, so dieses, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, das also für mich so von den da direkt den Bogen zu machen, weil das natürlich eine ganz andere Erfahrung ist, wenn man merkt, okay, es gibt Erfahrungen mit Nazis und Herausfinden von Geschichte, aber wo ich Ähnlichkeiten sehe, ist dieses Empowerment. Wenn man merkt, andere, die ungefähr so alt sind wie ich oder die beschäftigen sich gerade auch damit und das ist für die voll das Thema. Und ich hatte das mit einer Freundin, die ich in Halle hier kennengelernt habe, die dann erst eine Freundin geworden ist, als ich mit ihr telefoniert habe über diese Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte und auch mit diesem Gefälle von Großeltern und Eltern und das für einen das aber wichtig ist, sie kommt aus der Ukraine, hat hier Kunsthistorie studiert und hat mir erzählt, dass sie so ähnliche Beobachtungen eigentlich mit ihren Großeltern und ihrer Großmutter und ihrer Mutter, da ging es zum Beispiel darum, dass die Mutter ganz viele Sachen wegschmeißen wollte und die Oma aber viele Sachen aufheben wollte und dass sie sich aber da jetzt für interessiert und das verhindern will, also Sachen aus der Sowjetunion und dass es so eine andere Bereitschaft gibt, darüber zu sprechen und gleichzeitig aber auch zu merken, dass andere Leute, die so alt sind wie ich ungefähr oder ein bisschen älter, darüber schreiben und dass man sich einfach, dass man merkt, okay, man ist nicht verrückt irgendwie so, dass man sich damit gerade beschäftigt, so dass es und auch so eine Form von, was ich am Anfang hatte, war, dass ich mich gerade irgendwie wichtig nehmen will. So eine totale Selbstabwertung. So, boah, ich will jetzt hier gerade nur eine Story irgendwie machen aus mir. Und weil ich weiß bin und marginalisiert, muss ich mir jetzt noch eine ostdeutsche Identität zulegen, damit ich irgendwas erzählen kann.
Ja, was so ein Zweifel ist, der aber ja auch sehr davon gefüttert wird, wenn dann, weil ich glaube, dass gerade viele Menschen aus dem Westen einfach nicht darüber nachdenken, wie es ist, westdeutsch zu sein, weil es da einfach keine große Sache gibt, außer in diesem wunderbaren Podcast, Mauerecho.
Aber da vielleicht nochmal reingegangen, weil das ist ein guter Übergang. Alice, wann hast du dich irgendwann das erste Mal mit der ostdeutschen Geschichte, wann bist du darauf gestoßen? Weil das ist ja immer dieses Ding, ne? Wenn man Privilegien von unten sieht, dann ist einem immer sehr viel mehr bewusst, wie Privilegien aussehen. Aber auch als westdeutsche Person, ne, muss man sich ja nicht mit der ostdeutschen Perspektive auseinandersetzen. Gab's das? Gab's da irgendwie so einen Moment oder eine Person, die dich darauf gestoßen hat?
Ja, leider ist... Es gibt es nicht so diesen einen Moment, aber was auf jeden Fall klar ist, dass ich mich ganz lange nicht damit beschäftigt habe. Also, dass das überhaupt gar nicht in meinem Bewusstsein war. Ich bin vielleicht auch in so ein komisches Vakuum gefallen, weil eben, als ich zur Schule gegangen bin, war es ja gerade erst passiert. Das heißt, es gab irgendwie noch gar nicht so eine große Aufarbeitung. Aber ich war auch viel zu klein, um selber zu verstehen, was gerade war. Also das Einzige, an das ich mich erinnern kann, war, dass ich mich gewundert habe, dass die Hauptstadt jetzt von Bonn nach Berlin zieht. Und ich jetzt nicht verstanden habe und dachte, vielleicht wechseln Hauptstädte einfach manchmal. So, das war so die einzige Erinnerung, die ich habe an dieser Veränderung. Und dann habe ich ganz lange nicht darüber nachgedacht. Und das hat erst tatsächlich, glaube ich, stattgefunden dann in meinem Masterstudium in München, als ich dann tatsächlich das erste Mal so richtig bewusst mit ostdeutschen Menschen zusammen studiert habe. Wir waren eine kleine Klasse von 15 Leuten und insgesamt einen Jahrgang von 30 Leuten an der Deutschen Journalistenschule. Und unter anderem war da nämlich auch Valerie Schönjan in meiner Klasse, die eben dieses Buch Ostbewusstsein geschrieben hat. Und da war es erst zum ersten Mal so, dass ich merkte, das ist irgendwie ein Thema. Und mir ist halt, weil das die gleiche Zeit war, wo ich so ein bisschen sensibilisiert wurde, ganz langsam eine Sprache gefunden habe für so Mikroaggressionen im Bereich Rassismus, habe ich halt, ist mir irgendwie auch aufgefallen, wie oft die Leute aus Ostdeutschland in unserer Klasse, ich glaube es waren zwei oder drei, so geandert worden sind. Also so, das wurde dann doch irgendwie immer wieder zum Thema, aber irgendwie eher so nonchalant, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie, ich glaube, da habe ich so ein bisschen damit angefangen. Vor allen Dingen ist mir erst in dieser Begegnung, glaube ich, aufgefallen, die waren auch nie bewusst, was da auch für ein großes Ablocken war. Was ich mir gerechtfertigt habe mit so, ja, also ich kann als schwarze Person ja gar nicht nach, also ich soll, in Ostdeutschland ist es ja gefährlich für mich, deshalb möchte ich da überhaupt nicht hingehen und deshalb, also so die Ablehnung, meine Ablehnung quasi begründet mit der Ablehnung, die ich in Ostdeutschland vermutet habe, sozusagen. Dass das halt eben nicht nur eine Abwehrreaktion auf Rassismus war, sondern auch eine westdeutschen Position, habe ich erst dann, würde ich sagen, so in meinen Mitte, Ende 20 überhaupt verstanden oder mich damit auseinandergesetzt.
Ich finde das voll spannend, weil das, was du erzählst, ist, so habe ich mein Ostbewusstsein entdeckt. Also ich habe in Nürnberg studiert und dann gibt es ja immer dieses, wo kommt ihr so her? Und dann war so Nürnberg, Franken, Bayern, Westdeutschland. Und dann kam so als erstes, ach so, wir haben ja noch den Osten. Und dann, das ist schon so eine Mikroaggression, wo ich so heute schon wütend werde. Und dann haben wir uns aber so gemeldet, das waren auch so zwei, drei Leute und so alle Gesichter haben sich zu uns umgedreht. Und ich war so, ich fühle mich gerade, als würde ich durch ein kleines Dorf gehen und als schwarze Person angeguckt werden. Aber es ist kein Rassismus. Aber was ist das? Ich hätte überhaupt gar keine Worte dafür und so. Und das war so mein erstes Mal, wo ich so dachte, irgendwas ist hier anders. Irgendwas ist hier falsch. Ich fühle mich gerade diskriminiert, aber ich weiß nicht warum.
So. Ja, vor allen Dingen, weil die Politisierung, die auch da stattgefunden hat, im Zuge von, also was Feminismus, Rassismus, strukturelle Diskriminierung angeht, ist ja auch die Kontextualisierung. Also man muss schon auch da sehen, natürlich wirken bestimmte Machtdynamiken überall gleich, aber es gibt natürlich sehr spezifische Kontexte auch. Und man hat, glaube ich, die westdeutschen Kontexte einfach, also ich habe mir, dass das zum Beispiel unterschiedliche Strukturen bei VertragsarbeiterInnen und sogenannten, also GastarbeiterInnen in Westdeutschland und Ostdeutschland, also dass das anders geortet war und dann auch zu anderen Erfahrungen, anderen Strukturen geführt hat, Da habe ich mir zuerst keine Gedanken gemacht, dass Feminismus aufgrund der Strukturen der DDR vielleicht auch andere Themenschwerpunkte, andere, was anderes erstmal gesetzt werden muss.
Aber man merkt es selbst in unserer eigenen Community. Also wenn ich so auf bundesweiten Kongressen zum Thema POC oder Schwarzsein oder so bin, und dann früher war ich immer einer der wenigen Ossi of Colors dort und musste dann immer dafür streiten zu sagen, aber wir haben andere Perspektiven erlebt. Ich hatte nie Community. Werfe ich mich hier in jetzt Großstädten in Communities und mir wird vorgeworfen, dass ich die Codes nicht kenne. Und es ist, ne, und ihr erwartet auch, dass ich genauso umgehe, wie, also mit der Welt umgehe, wie ihr, aber ich habe nie erlebt, was ihr erlebt habt. Bei mir, ich musste immer in weißen Kontexten funktionieren. Ich habe ganz andere, oder als die meisten, ich habe ganz andere Formen von Gewalt erlebt in den 90ern und damit musste ich anders umgehen mit Menschen, um das zu überstehen, so. Und das fand ich schon interessant, dass es diese Ost-West-Mechaniken selbst in den POC-Communities gab.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube, dass das auch ein großer Unterschied ist von den Generationen. Also sowohl wie die Elterngeneration, gerade im Osten könnte ich mir vorstellen, also ich kenne auch nur die Elterngeneration im Osten, weil ich ja nur Eltern im Osten habe, aber dass ich da merke mit Leuten, die quasi, wo die Eltern in den 60ern geboren sind, also meine Eltern sind 71 und 72 geboren und haben gerade Abi gemacht, wirklich gerade als im Wendejahr Abi gemacht. Und dass sobald Leute, glaube ich, schon Beruf hatten, studiert haben, Zivildienst gab es ja nicht, aber bei der Armee waren oder so. Und dann die Wende kam, dass das einfach eine ganz andere Wahrnehmung auch der Wende war, wenn mir Leute davon erzählen. Lukas Rietzsche, ein Schriftsteller, hat diesen Begriff der Raumfahrer ja geprägt mit seinem Roman. Also diese Generation, die auf einmal schwebend war, weil sie jetzt erstmal mit der Welt klarkommen musste und vieles auch nicht verstanden haben, nicht, weil sie es nicht intellektuell begriffen haben natürlich, aber weil es einfach so eine neue Zeit auf sie eingerast kam, gerade diese noch sehr jüngeren Menschen. Und ich da ziemlich viel übernommen habe, einfach von wo ich glaube, dass es, aber da gehe ich auch gefährliches Wasser ein, das wieder meine Eltern so zu attestieren als ihr Hobbytherapeut. So ein Anpassungsmechanismen, die ich irgendwie bei vielen beobachte, zu sagen, okay, wir wollen jetzt aber wieder Westen sein und dass dann auch gar keinen Raum gibt, zu sagen, okay, das liegt aufgrund deiner Herkunft, dass du verschiedene Sachen anders erfahren hast, dass zum Beispiel Religion gar keine Rolle gespielt hat eigentlich in meinem Leben oder auch solche Rituale. Und da habe ich das gemerkt, aber auch gleichzeitig, wie ich zum Beispiel die Medienwelt wahrgenommen habe. Also gerade wenn es um den Osten ging, als ich angefangen habe, über Willi Sitte zu sprechen und auch über die DDR, habe ich ganz viel einfach mit Stasi, Tätern und Opfern gesprochen, so 2000, in den 20er Jahren noch, wo ich dann ein Gespräch mit der Bundesstiftung Aufarbeitung hatte und die mir irgendwann gesagt haben, ja okay, aber diese Begriffe verwenden wir schon seit langem nicht mehr, wo ich dann gemerkt habe, ich habe das nicht böswillig gemacht, aber ich habe das einfach übernommen. So, also ich habe da auch, obwohl ich aus der Gegend komme und auch aufgewachsen bin, sehr viel, wie auf den Osten geschaut wird, auch übernommen. Was ich dann erst angefangen habe zu hinterfragen, was ich sehr interessant finde, sich darüber auch auszutauschen. Aber jetzt merke, wie auch damals noch, wie normal es war, also wie der Tonfall einfach auch gewesen ist. So.
Alice, du sagst in deinem Buch, eine Identitätskrise ist sozusagen eine gesellschaftliche Pubertät. Und ich habe dann überlegt, so in diesem Ost-West-Vergleich, ne? Also frage ich mich halt immer, ist dann der Westen sozusagen die älteren Geschwister sozusagen, die halt so ein bisschen so durchgerusht sind, durch die Eltern geprägt, und ist der Osten sozusagen jetzt das kleinere Geschwisterkind, das so alles in Frage stellt, also immer dieses schwarze Schaf der Familie, das alle Traumata durchbricht, ne? Oder versucht, das neu umzuordnen, weil es alles immer in Frage stellt, ist es vielleicht deswegen auch für den Westen so schwer, weil es halt eine Identitätskrise ist, weil wir Ostdeutschen deren Bild von Westdeutschen so in Frage stellen, wenn wir sagen, wir müssen jetzt nicht sein wie ihr, weil wir andere Erfahrungen gemacht haben.
Yeah.
Und jetzt sind sie ganz irritiert, dass wir gar nicht sein wollen wie der Westen. Und dass es auch okay sein kann, nicht so zu sein.
Ja, ja. Und das ist halt ja auf die Frage, also wenn man Wiedervereinigung oder Wende oder wie man es auch nennt, also Einigkeit ernst nimmt, dann muss der Westen sich ja eigentlich auch verändern. Also, aber es wurde ja quasi so, die Anforderung war ja, dass die Identität überzustülpen. Von daher kann ich deine Analogie schon verstehen, weil man ja quasi gerade in die Nachwendegeneration aufwächst mit diesem Anspruch, also mit einem noch nicht durchdrungenen Anspruch, irgendwie sich in so eine einer Geschichte anzupassen oder nachzugehen und dann merkt man irgendwann mal, ist das vielleicht gar nicht meine eigene oder ist da irgendwie, wenn man irgendwie merkt, aber für mich, meine Geschichte geht irgendwie anders. Meine Geschichte geht gar nicht so, wie ihr sagt, dass das aber sein soll, als zum Beispiel Person of Color in Deutschland. Da ist irgendwie, ich habe eine andere Erfahrung. Also da, und ich glaube schon, dass dieses, also Identitätskrise, der Begriff Identitätskrise stammt aus der Sozialpsychologie, aus der Pädagogik und beschreibt eben die Pubertät, also den Moment, wo man quasi sich von seinen Eltern löst und danach sucht, wo man eigentlich jetzt hingehört und eine eigene, also mehr sein eigenes Ich formt und dann sich wieder reintegriert in und merkt, also das kommt dann irgendwie, wie es halt in der Pubertät ist, ne? Dass man dann einfach so sich abgrenzen will von den Eltern und irgendwann mal nähert man sich denen wieder an. Und ich glaube schon, dass, also ich finde das Bild der Pubertät und das, was da passiert, also auch die Suche, die Überkorrektur, vielleicht aber auch das Attraktivfinden so anderer Autoritätspersonen, also dass man irgendwo denkt, jemand erzählt so das Gegenteil von meinen Eltern, finde ich voll spannend oder so. Dass das auch alles irgendwie sehr gut auf die Gesellschaft und wahrscheinlich auch über Nachwende Ostdeutschland irgendwie zu übertragen ist, ja.
Ich meine, es ist ja auch so, während du es gesagt hast, es ist ja auch so ein neues Terrain, was man begeht, weil die Eltern ja auch in dieser neuen Zeit eigentlich einen da gar nicht so leiten können, weil sie ja auch, also für die ja auch das Neue ist, dass sie jetzt, weil ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht haben so viele, viele Eltern, die in der Diktatur aufgewachsen sind, jetzt nicht unbedingt gehofft, dass die Kinder auf einmal anfangen, sich genau dafür jetzt sich auf den Osten zu berufen, wo sie eigentlich froh waren, dass der jetzt nicht mehr, also dass es quasi die DDR nicht mehr gibt. Und dass es auch einfach so ein neues Feld ist, einfach, glaube ich. So.
Du hast ja in dem Moment davor auch sowas gesagt, dass man als, es ging um Anpassung sozusagen. Ich habe ja auch so eine ganz starke Phase von Anpassung hinter mir, weil ich irgendwie immer das sein wollte, wo die Gesellschaft gesagt hat, das bin ich nicht. Und ich glaube, das hast du als marginalisierte Person in deiner Jugend sozusagen öfter mal. Weil wofür ich mir heute noch einen Arsch beiße, ich habe aufgehört, Polnisch zu sprechen, weil ich Deutsch sein wollte ganz lange. Ne? Dann hat man sich mal die Haare blond gefärbt und so, weil man halt irgendwie sich dem mehr anpassen wollte. Und es dauert ganz lange, bis man, also zumindest war es bei mir so, bis ich gemerkt habe, ich bin gut so, wie ich bin und ich muss mich nicht verändern. Und trotzdem gibt es immer noch mal so Rückfälle, sag ich mal, wo ich merke, ich bin ja ganz lange darauf sozialisiert worden, dass ich versuche immer noch in so, dieser Kampf endet halt sozusagen nie.
Ja, man nimmt halt die Assimilation, also da, wo die Assimilation irgendwie eher möglich zu sein scheint, wo man wird sie natürlich dann auch schneller umgesetzt, wie eben zu sagen, dann höre ich auf Polnisch zu sprechen, ist ja so, also von dem, was ich höre und weiß, ja etwas, was vielen zweite und dritte Generationen polnischen Menschen in Deutschland, was oft vorkommt, ne? Oder dass man gar nicht anderen Leuten sagt, dass man Polnisch sprechen kann oder so, weil man das dann einfach verheimlicht. Also dann ist es natürlich so, dein Schwarzsein, das ist etwas, was man, da hast du gar nicht die Wahl zu sagen, ich verändere oder assimiliere mich jetzt vielleicht mit dem Versuch, die Haare zu färben, aber da ist man einfach mehr damit konfrontiert.
Da habe ich keine Kontrolle drüber.
Genau, also die Auseinandersetzung wird ja erzwungen sozusagen oder die Konfrontation, das heißt, da ist irgendwo vielleicht gezwungenermaßen, aber dann auch vielleicht eher schneller eine Motivation zu merken das bin ich halt, also da auch irgendwie irgendwann mal zuzustehen. Ne?
Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied auch bei dieser Betrachtung von der Identität, also jetzt oder in meinem Fall, den ich sagen kann, weil in meiner Position ist ja dann eigentlich relativ einfacher noch, sich zu assimilieren oder beziehungsweise das quasi so nicht aufzufallen vielleicht auch einfach auch und dass das gar nicht, dass das vielleicht auch verschleppter passiert. Ich weiß es aber auch nicht, ich kann ja auch eigentlich fast nur in meinem Fall sprechen, aber ich habe so gedacht, weil ich diese Assimilationsprozesse ja auch total annehme in meiner Familie, dass sie stattgefunden haben. Deshalb wurde niemand gesagt, ja, wir haben uns assimiliert. Vielleicht ist das auch sinnbildlich dafür, aber ich hatte zum Beispiel, als meine Eltern nach Hannover gezogen sind und ich war dann vor ein paar Jahren mit denen zusammen dort und mir so ein paar alte Orte anzuschauen und da habe ich gefragt, sag mal, damals 91, 92, als ihr da wart, habt ihr da mit euren Kommilitoninnen über die Wiedervereinigung gesprochen und meine Eltern so, nö, wieso? Und ich dachte so, ja, weil die vielleicht gerade passiert ist, aber ich dann gemerkt habe, oder jemand, mit dem ich mich dann ausgetauscht habe, hat gesagt, er kann aber auch nicht jetzt anfangen, so Konflikte zu konstruieren, die ihre Eltern damals gehabt haben könnten und die jetzt auszutragen für die Eltern, sondern höchstens die eigenen. Und ich glaube, das ist
in Ordnung, dass dann eben einfach diese Generation jetzt dran ist, sich damit mehr Fragen zu stellen oder beziehungsweise diese Debatte neu zu führen oder einfach auch vielleicht auch gemeinsam. Aber ich bemerke schon auch, dass bei Nachwendekindern aus dem Westen schon auch ein Interesse da ist. Es ist zwar nicht so intuitiv da zu fragen, ah, wie war denn das jetzt damals im Osten und war da was anders, sondern dass es man schon immer erstmal erzählen muss, so beobachte ich es, aber dass dann auch Interesse kommt bei den unter 20-Jährigen, 30-Jährigen und nicht so ein, das kann ja gar nicht sein, weil, sondern das bemerke ich zumindest, was mir sehr positiv auffällt.
Weil es aber auch, das will ich einfach nochmal sagen, weil ich finde das ein bisschen hinübergefallen, die Gegenwart verlangt es ja auch. Also wir merken, irgendwas ist ja, läuft ja nicht richtig. Also irgendwie, es ist ja auch dieses Bedürfnis, sich dann mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, kommt ja nicht nur aus was ganz Persönlichem, sondern weil man auch merkt, irgendwie, ich verstehe die Gegenwart nicht mit der Geschichte, wie sie erzählt wird. Also wir müssen nochmal zurückgehen und auch gerade die westdeutsche oder westliche Geschichte im Ganzen hat einfach ganz viele Lücken, Fehler und Ungereimtheiten. Und die spürt man halt und deshalb möchte, also ich glaube, deshalb geht es auch, also natürlich spürt man die vielleicht nochmal stärker aus einer ostdeutschen Perspektive oder hat weniger Luxus, die zu ignorieren, aber irgendwo, und deshalb geht es ja auch, also das ist mein Versuch mit Identitätskrise, merkt man so, ja, aber wir müssen einfach generell vielleicht hinterfragen, was das eigentlich. Also, dass die Geschichte einfach vielleicht auch für niemanden so richtig aufgeht.
Nee, aber an der Stelle muss ich jetzt mal einen Cut machen, weil wir noch 2 Minuten und dann ist vorbei. Aus deinem Buch, du hast ein Zitat, die nachwachsende Generation wird nichts beschönigen und es gibt ein großes Interesse von beiden Seiten an der DDR. Daraus mal sozusagen abschließend noch jetzt in der letzten Kategorie Utopies Now. Was wünscht ihr euch von der jungen Generation an Autorinnen oder auch vielleicht allgemein Autorinnen, wie sie mit unserer jüngeren Geschichte in Deutschland umgehen?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man merkt irgendwie, okay, also wenn man vielleicht die Arbeit, die wir machen, dieses Zusammentragen der verschiedenen Perspektiven nochmal, dann muss sich daraus eine, sag ich mal, dritte Geschichte, eine Geschichte ergeben, die quasi die Gegenwart besser erklären kann. Und das bedeutet, unterschiedliche Perspektiven besser zu integrieren in diesen Geschichten. Das heißt, irgendwo auch eine Emanzipation von dieser alten Identität, ohne so wie wir das erlebt haben, dass man sagt, okay, Ende der Geschichte, wir fangen jetzt nochmal neu an, sondern ja, dass man einen roten Faden findet, der einen besser, sag ich mal, in der Gegenwart Orientierung bietet und dann auch in die Zukunft führt, um das jetzt mal so.
Ja, und ich würde mir, glaube ich, wünschen, das schließt so ein bisschen an, was du am Ende gesagt hast, dass natürlich eher die Frage auch gestellt werden sollte, dass es gar nicht so ein von dem Persönlichen, also das Persönliche auf jeden Fall immer zu erzählen und denen das als Zugang und als Chance zu nehmen, was ja jeder machen kann, aber zu fragen, warum das jetzt gerade passiert, also dieses, also das ist nicht einfach, es gibt ja nicht in Deutschland so einen abgemachten Rhythmus, alle 35 Jahre fängt eine neue Generation an, sich über einen Teil der Geschichte zu interessieren, sondern warum jetzt gerade genau diese Fragen aufkommen und das gemeinsam zu besprechen, dass, wenn es überhaupt, ich mag dieses Wort Einheit eigentlich nicht, weil das ist irgendwie so ein komisches Wort, aber das ist vielleicht, wenn es was Gemeinsames gibt, dann sich diese Frage zu stellen, was gerade los ist, also und warum gerade so eine Erstarkung von Diskriminierung und Hass passiert und wie das zusammenhängt und warum gerade die AfD so stark ist.
Danke, das sind doch wunderschöne Abschlussworte. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Alice und Aaron. Ein herzlicher Applaus für die beiden nochmal. Nächste Woche sehen wir uns hier wieder mit dem Nachwende-Kinder-Talk, also mit Marie und mir, die gemeinsam über Popkultur und Politik reden. Wir müssen jetzt hier gleich weitermachen. Folgt uns gerne auf Instagram, Mauerecho. Ja genau, einfach Mauerecho bei Instagram eingeben. Wir sind ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Liked uns, gebt uns gerne die 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne auch Kritik an mauerecho@taz.de. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt mir nichts anderes zu sagen und das sagen wir jede Woche. Macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüss!